Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Haltung zeigen, fordert der Deutsche Bühnenverein. Schließlich ist die Kultur das Fundament einer freien Gesellschaft. Wir blicken zurück auf die Jahrestagung des Bühnenvereins in Chemnitz. Es soll Optimismus zu spüren gewesen sein. Dann sind wir bei einer Uraufführung in Basel, der Ode an die gewaltbereite Jugend. Der Regisseur Sebastian Nübling schickt sein Ensemble raus in die Stadt und das Publikum sieht das, was in der Stadt dann passiert, als Live-Film im Theater.
So, und da schauen wir einmal. Da ist jetzt eben schon wieder eine Ampel. Diesmal eine rote Ampel. Und da möchte ich einmal sagen, danke, du liebe Ampel, dass du für unsere Sicherheit da bist. Das ist auch so ein Moment, wo man einfach mal verweilen kann. Da kann man ein bisschen zur Ruhe kommen, sich ausruhen, einmal kurz durchatmen. Das ist ein Moment der Pause, der uns die Stadt ermöglicht. Und das, liebe Leute, das ist ein Geschenk für die Baslerinnen, dass sie hier einfach mal sein dürfen. Ja, und da kommt jetzt auch jemand. Hallo!
Ja, hallo, steht ganz schön unter Strom, diese Performerin. Wir düsen weiter zur Ljubljana Biennale in Slowenien, denn diese Kunstschau wurde wie die Documenta vor genau 70 Jahren gegründet. Freuen Sie sich dort auf eine Arbeit über eine Unterwassergeburt von Walen. In vielen Bundesländern Deutschlands werden die Kulturetats aktuell ja massiv zusammengestrichen. Besonders hart trifft das die freie Szene. Probleme, mit denen sich auch der Deutsche Bühnenverein befassen muss. Gerade trafen sich 280 IntendantInnen von Theatern und Orchestern, Verwaltungsdirektoren, Kulturpolitikerinnen und Menschen aus der Kulturverwaltung 3 Tage zur Jahreshauptversammlung in Chemnitz, der diesjährigen Kulturhauptstadt Europas. Carsten Broster, Hamburgs Senator für Kultur und Medien, wurde als Präsident des Bühnenvereins wiedergewählt, ebenso Claudia Schmitz als geschäftsführende Direktorin. Mit ihr konnte ich vor der Sendung sprechen. Guten Abend, Frau Schmitz.
Guten Abend, Frau Bürger.
Sie haben in Chemnitz gesagt, gerade jetzt bräuchte es Mut und Haltung und das klare Einstehen für die Freiheit der Kunst. An wen haben Sie das adressiert?
Das habe ich adressiert an unsere Mitglieder, das heißt an die Theaterleiterinnen, aber auch an die Vertreterinnen der Rechtsträger. Und Ausgangspunkt dazu war ein sehr bewegender und sehr persönlicher Impuls, den die Nino Haratischvili, Autorin und Theaterregisseurin, zur Eröffnung unserer Tagung uns mit auf den Weg gegeben hat.
Was haben Sie aus dieser Rede mitgenommen? Sie hat ja gesagt oder appelliert, man solle der Kunst und den Künstlerinnen vertrauen.
Genau, und das ist das Entscheidende, weil die Kunst und die Kultur, die Theater, die haben eine große Bedeutung für uns als Gesellschaft. Und gerade in dieser Zeit sind sie extrem wichtig. Gleichsam, Sie haben es in Ihrer Anleitung beschrieben, kämpfen die Theater und Orchester gerade mit schwierigen Rahmenbedingungen, mit leeren öffentlichen Kassen. Wir sehen vielerorts, dass die Etats zusammengespart werden. Das ist existenzbedrohend für viele Häuser. Das ist natürlich auch ein Thema, was uns bewegt hat. Trotzdem haben wir versucht, und ich glaube, das ist uns auch gelungen, einen positiven Spirit mit aus dieser Jahrestagung rauszunehmen und nach vorne zu gehen und auf die Kraft der darstellenden Künste zu vertrauen.
Schon seit 2023 organisiert der Bühnenverein so eine Workshop-Reihe zum Thema Zukunft gestalten mit Blick auf die notwendige Transformation der Institutionen. Das ging also bei Ihnen los, bevor jetzt die ganz großen Sparpläne verteilt wurden. Was für Ideen haben Sie denn bereits entwickelt und kollidieren die jetzt nicht mit der nochmal verschärften Realität?
Naja, wenn wir ehrlich sind, hätten wir schon auch aus der Pandemie hinausgehend erahnen können, dass wir in schwierige Zeiten laufen. Und auch schon vor der Pandemie war das absehbar. Von daher haben wir uns eben auch schon früher mit dem Thema der Transformation befasst. Und was wir jetzt versuchen, ist die Kraft, die wir im Verband haben, die dadurch entsteht, dass wir eben beide Seiten drin haben, also die Vertreterin der Rechtsträger und die Theaterleitungen, noch besser zu nutzen, indem wir in strategische Prozesse Prozesse treten, wo wir diese beiden Seiten und diese beiden Perspektiven zusammenbringen. Und das haben wir gemacht und überlegen jetzt eben gemeinsam, was braucht es denn, um unsere Zukunft aktiv zu gestalten? Also wie können wir in einen offenen, vertrauensvollen und auch professionellen Dialog miteinander treten und gemeinsam überlegen, wie wir diese schwierige Situation meistern, ohne dass wir unsere Substanz gefährden, weil wir, was wir festgestellt haben oder was wir sehen, ist eben, dass diese Prozesse bisher noch nicht so richtig gut laufen oder vielerorts nicht richtig gut laufen. Wenn eine Institution sehr kurzfristig mit Sparaufforderungen im siebenstelligen Bereich konfrontiert ist, dann kann das nicht funktionieren. Man muss sich zusammentun, man muss sich zusammenschließen, man muss sich vereinbaren. Und man muss gemeinsam ehrlich und auf Augenhöhe miteinander überlegen, welche Schritte eingeleitet werden kann. Und das muss ein langfristiger Prozess sein. Ich sage mal mindestens auf 3 Jahre, besser noch auf 5 Jahre.
Nennen Sie doch mal erste Schritte, mögliche Schritte, notwendige Schritte.
Naja, der erste Schritt ist schon auch nochmal der Blick auf das Verhältnis in der Zusammenarbeit zwischen Rechtsträgern und Theaterleitung. Welches Verständnis haben wir voneinander? Welchen Respekt haben wir auch vor der Rolle des anderen? Das sind eben zum Teil auch Interessen, die schon eigentlich in die gleiche Richtung gehen, nämlich Kultur zu stärken, die aber trotzdem nicht verkennen dürfen, dass Rechtsträger letztendlich auch die Aufgabe haben, eine Institution zu überwachen und eben auch Sparvorgaben gegebenenfalls umzusetzen. Das heißt, das Wichtigste ist, dass man sich zusammenschließt. Wir denken da an eine Art Pakt, den Rechtsträger zusammen mit ihrer Institution, für die sie verantwortlich sind, schließen können. Das gibt es auch vielerorts schon. Es gibt Zielvereinbarungen, es gibt Zuwendungsverträge. Aber das, was wir eben in den Fokus nehmen oder worüber wir ins Gespräch miteinander kommen, sind Verabredungen, die darüber hinausgehen, die tatsächlich auch so weit gehen, dass man gemeinsam überlegt, welche Transformation braucht es. Da gibt es jetzt auch nicht das Mittel der Zeit, was dann für alle Institutionen, für jedes Theater, für jedes Orchester gleichsam wirksam ist, sondern das muss man sich individuell nach der Situation vor Ort anschauen. In der Metropole ist es natürlich eine andere Situation, als wenn ich eine kleine Institution auf dem Land bin.
Es ging bei dem dreitägigen Treffen auch um die Arbeitsbedingungen für Künstlerinnen und Künstler an Theatern, darum, wie die Häuser als Arbeitgeber attraktiv bleiben. Auf was kommt es dabei an? Also vor allem auf zeitgemäße Tarifverträge, Stichwort Mindestgagen.
Das ist sicher ein Aspekt und da haben wir ja schon vor einigen Jahren einen guten Durchbruch erzielt, indem wir eben für die Solistinnen die Einstiegsgage deutlich erhöht haben und auch dafür gesorgt haben, dass die sich jetzt dynamisiert, wie alle anderen Gehälter und Gagen auch, an den Theatern und sogar eine Stufe eingefügt haben. Also wenn man 2 Jahre da ist, dann bekommt man definitiv 200 Euro mehr. Das ist ein wichtiger Schritt. Aber auch das Thema Planbarkeit von Arbeit, das Thema freie Tage sind Themen, die zunehmend in einer sich verändernden Arbeitswelt an Bedeutung gewonnen haben. Dazu gehört auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, was in einem kreativen Betrieb, in einem Theater und Orchester per se nicht so ganz einfach umzusetzen ist, weil wir spielen nun mal zu Zeiten, wo andere Menschen frei haben, abends, an Wochenenden, an Feiertagen. Und das wird sich ja nicht ändern lassen. Und von daher ist es umso wichtiger, dass man sehr genau schaut, wo man in anderen Bereichen einfach eine bessere Planbarkeit schaffen können, die dann eben auch dazu führt, dass auch Menschen, die im Theater oder im Orchester arbeiten, Familien haben können.
Wenn Kultur das Fundament einer freien Gesellschaft ist, so wurde es in Chemnitz wohl mehrfach formuliert, dann müsste die Politik ja die Verantwortung für den Erhalt und die Stärkung der Kultur übernehmen. Aber wir erleben doch genau das Gegenteil. Woher nehmen Sie Ihren Optimismus? Also wie kann sich der Bühnenverein in dem anstehenden Prozess tatsächlich lenkend einbringen?
Als Verband veröffentlichen wir ja auch verschiedene Statistiken, die Theaterstatistik und die Werkstatistik, die jetzt Anfang Juli erscheinen wird, die konstatiert, dass in der Spielzeit 23/24 1,5 Millionen mehr Menschen die Theater besucht haben als in der Spielzeit davor. Das heißt, wir haben einen ganz positiven Trend. Die Menschen kommen gerade an die Orte und das zeigt eben, dass sie sie brauchen und nutzen und auch für sich erkennen. was Theater kann, dass es eben einen Raum öffnet, die Möglichkeit, über das Leben, über die Gestaltung des Lebens aktiv nachzudenken und dass es uns eben auch zeigt, dass Lebensumstände veränderbar sind. Der Umstand, dass im Moment Spardebatten laufen, das hat aus meiner Sicht nichts damit zu tun, dass die öffentliche Hand in Frage stellt, dass sie für die Kultur im öffentlichen Raum Verantwortung zu übernehmen hat, sondern es hat einfach mit einer schwierigen Rahmensituation zu tun. Und in dem Moment, wo ich insgesamt Haushalte nicht mehr geschlossen bekomme im kommunalen Bereich, muss ich entsprechend reagieren. Der Aufruf ist eben zu sagen, lass uns über unsere eigene Transformation nachdenken, bevor es andere sind, die uns dann transformieren.
Claudia Schmitz, gerade wiedergewählte geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins. Sie fordert die Politik und die Kulturinstitutionen auf, Haltung zu zeigen. Frau Schmitz, danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Bürger.
70 Jahre Documenta. Das Jubiläum wurde heute in Kassel mit einem Festakt gefeiert, ergänzt um das Kunstprojekt 7000 Palmen von Cosima von Bonin. Aber zeitgleich zur Documenta wurde vor 70 Jahren noch eine andere Biennale gegründet, die Ljubljana Biennale. Die steht immer wieder ein bisschen im Schatten der großen Schwestern. Zu Unrecht, meint unser Kunstkritiker Ingo Arendt, und ist einmal mehr nach Slowenien gereist. An diesem Wochenende ging es nämlich los. Ingo Arendt, guten Abend in Ljubljana.
Frau Bürger, ich grüße Sie. Hallo.
Gegründet wurde die Ljubljana Biennale also im Juni 1955, damals im sozialistischen Jugoslawien. Was versprach sich denn der Vielvölkerstaat mit der Gründung dieser Biennale?
Naja, Frau Bürger, wenn man so will, ist diese Biennale ein Echo der Systemkonkurrenz im Kalten Krieg. Wie der Westen wollte sich eben auch der Osten so ein kulturelles Schaufenster wie die Documenta schaffen. Und dieser Titel Biennale der grafischen Kunst, den hatte man sich als Schwerpunkt gewählt, weil das für ein armes Land wie Jugoslawien eben billiger war, grafische Kunst auszustellen, als große und schwere Kunstwerke dorthin zu transportieren aus aller Welt. Vor allem wollte man auch der westlichen Pop-Art ein ähnlich populäres Medium entgegensetzen. Die Biennale war aber nie eine Propagandaschau, was man schon daran sehen kann, dass ihrer Gründung eine riesige Henry Moore-Ausstellung im selben Jahr vorausging, der ja auch nicht unbedingt ein Vertreter des sozialistischen Realismus ist. Also für Titos Staat war die Biennale einfach eine Möglichkeit, internationale kulturelle Kontakte zu knüpfen, vor allem innerhalb der ebenfalls, wie die Documenta und die Biennale 1955 gegründeten blockfreien Bewegung, wo ihr Jugoslawien eben eine führende Rolle spielte.
Die Ljubljana Biennale findet seitdem alle 2 Jahre statt, jetzt also die 36. Ausgabe. Schlägt sich diese Geschichte denn in der aktuellen Ausgabe jetzt noch nieder? Also sie nennt sich ja offiziell noch immer wie zur Gründung Grafikbiennale Ljubljana.
Ja, das hat man aus Traditions- und Wiedererkennungsgründen so gelassen. Aber diesen Ansatz der alleinigen Grafikkunst, den hat die Biennale spätestens seit den 80er Jahren hinter sich gelassen. Das ist jetzt eine ganz normale Biennale zeitgenössischer Kunst. Und aus meiner Sicht die größte Referenz erweist die Kuratorin Chus Martinez einer ganz anderen lokalen Tradition, der nämlich des in Slowenien wichtigen Puppenbaus und des Puppenspiels. Martinez war übrigens selbst 2012 auch mal Mitkuratorin der Documenta 13. Bei der Vorbereitung dieser Ljubljana Biennale ist sie auf die slowenische Designerin und Bildhauerin Aisha Pengov gestoßen, die 1951 eine berühmte Puppenfigur für ein Theaterstück geschaffen hat, das heute noch jeder und jede in Slowenien kennt. Und Martinez sieht Puppen eben als Alternativen zu den sozialen Medien, weil sie ihrer Meinung nach kreativ auf die Menschen einwirken und sie nicht konsumistisch abstumpfen. Und deshalb eröffnet jetzt jede der 6 Spielstätten dieser Biennale eine hölzerne Gliederpuppe des slowenischen Bildhauers und Illustrators Silvan Omer zu. Mal ist es so ein Trommler gegen den Krieg, der auf eine Trommel schlägt mit einem Holzstock. Mal sind es an einem Tisch sitzende Poetenpaare, deren Verse sich wie Vögel in die Lüfte heben. Oder mal sind es überlebensgroße Köpfe, die auf den mythischen Ursprung Ljubljanas verweisen. Weiß vielleicht auch nicht mehr jeder. Jason und die Argonauten sind nämlich mit dem goldenen Vlies vom Schwarzen Meer über den Ljubljanitscher Fluss bis hier zu der Stadt gefahren. Und so finden sich viele Werke in dieser Biennale, die so ein bisschen an diese Puppenspieltradition erinnern.
Sie haben eben diese 6 Spielstätten erwähnt. Was sind das für Orte? Kann man sich das alles in Ljubljana zu Fuß erschließen?
Das kann man sich alles zu Fuß erschließen. Überwiegend sind diese Spielstätten in dem großen Tivoli-Park, 5 Quadratkilometer groß, am Rande der Altstadt von Ljubljana, 1813 angelegt, als Ljubljana und Slowenien noch französisch waren. Da gibt es auch ein sehr schönes Schloss, das Schloss Tivoli. Das gehörte mal dem österreichischen Feldmarschall Radetzky, als eben Ljubljana österreichisch war. Und dann läuft man über eine große baumbestandene Promenade, die den Namen des romantischen Dichters Jakobitsch trägt, in die Stadt hinein und trifft dann direkt auf die Moderna Galleria, also das Museum für Moderne Kunst von Ljubljana. Das ist eine der Hauptspielstätten der Stadt. Aber die Wirkung der Biennale auf die Stadt, da würde ich sagen, da ist der Tourismus doch immer noch leicht im Vorteil. Das ist eine sehr kleine Biennale, die hat nur so rund 30 Positionen eigentlich. Und jetzt beginnt natürlich der Sommer, alle wollen das Laibacher Schloss oder die berühmte Dreierbrücke sehen. Und da würde ich sagen, also die Biennale ist mehr so wie eine Zecke im Pelz des Massentourismus.
Die spanische Kuratorin Chus Martinez hat dieser Biennale das Motto Orakel gegeben. Wie ist das zu verstehen?
Ja, auf die nebelumflörten Göttersprüche der Antike, da ist sie mit diesem Begriff nicht aus. Für Martinez steht das Orakel für den, wie sie in einem Blog mal geschrieben hat, privilegierten Ort, von dem aus wir uns Gedanken über die Zukunft machen. Ich habe sie nochmal nach dem Wort gefragt und vielleicht hören wir uns kurz an, was sie selber dazu sagt.
Ich habe mich gefragt, wann haben wir das Vertrauen an Kunst und Kultur verloren? Und ich dachte, dass wir brauchen eigentlich den Platz, wovon wir uns die wichtigen Fragen stellen. In der Arbeit Platz ist schwer, zu Hause bei Netflix schwer, in der Shopping Mall schwer, bei Internet kaufen schwer. So, bei mir bleibt nur einfach der Kulturwelt, Kultur in die breite Sinne, Kultur für alle. Von da können wir uns gemeinsam fragen, was wichtig ist.
Ja, sie plädiert eigentlich für diese Räume für Fantasie und Tagträumerei und sagt, das sind die wichtigsten Ressourcen für die Regeneration der Demokratie, die jetzt eigentlich ansteht.
Und gibt es Arbeiten auf dieser Biennale, die diese Zukunftsträume ansatzweise erahnen lassen?
Also mich hat sehr beeindruckt eine Videoarbeit der US-Video- und Performance-Künstlerin Joan Jonas. In ihrem Video verwendet sie Material des US-Meeresbiologen David Gruber, der vor ein paar Jahren zum ersten Mal eine Walgeburt dokumentiert hat. Und wenn man sich dieses ganz in Ozeanblau gehaltene Videostück anschaut, wie der ganze Schwarm der Wale, die ganze Familie der Wale bei dieser stundendauernden Niederkunft sozusagen assistiert.
So hört sich das an hier im Hintergrund.
Ja, da hört man die Geräusche, die da aufgenommen worden sind. Das sind so wie so sphärische Klänge, die fast so wie bei einem Trance-Musik-Event so nachhallen. Und wenn man sich das anschaut, da bekommt man dann doch ein Verständnis dafür, was eine Gesellschaft des wechselseitigen Aufeinander angewiesen sein könnte. Und das ist auch so ein Topos, den Chus Martinez immer sehr gern bemüht.
Der Kunstkritiker Ingo Arendt über die gerade beginnende Biennale im slowenischen Ljubljana. Vielleicht kommt der eine oder die andere ja in diesem Sommer dort vorbei. Sie geht bis zum 12. Oktober. Vielen Dank, Ingo Arendt.
Gerne.
Morgen reisen wir dann hier am Fazit Pfingstwochenende weiter in den hohen Norden. In Helsinki hat nämlich auch gerade eine noch relativ junge Biennale begonnen. Und auch für die folgende Künstlerin spielte eine Biennale eine entscheidende Rolle. Die Venedig-Biennale 2022 hat die polnische Künstlerin Małgorzata Mirgatas in die Kunstwelt katapultiert. Sie ist eine Romni und die erste Roma-Künstlerin, die ein Land in Venedig vertreten hat. Mit großflächigen Textilarbeiten hat sie da den polnischen Pavillon gestaltet, zeigte darin das Leben und die Geschichte der Roma-Gemeinschaft. Jetzt sind im Kunsthaus Bregenz neue Arbeiten der Ende 40-jährigen Małgorzata Mirgatas zu sehen und Julian Ignatowitsch war bereits dort. Titel der Ausstellung: Unter dem bestirnten Himmel brennt ein Feuer.
Das Feuer brennt in einem kleinen Ofen. Ein Schmied steht davor und hält goldglänzende Metalle hinein. Neben ihm hat sich das Dorf versammelt und ruht sich nach getaner Arbeit aus. Die Szene ist auf einem großen Textilteppich zu sehen, der zusammen mit anderen Teppichen ein Haus formt.
When you see the front of the images, it's the forge of my grandfather's brother Augustin.
Das ist die Schmiede meines Großonkels Augustin, sagt Künstlerin Małgorzata Mirgatas.
My grandfather and the two brothers, they also.
Er, mein Großvater und noch einer ihrer Brüder waren Schmiede. Alle drei sind auf der Innenseite des Hauses, auf der Rückseite des Textilteppichs zu sehen.
It's like typical profession for the Roma.
Schmied ist ein typischer Beruf in der Roma-Community in dieser Generation. Mein Onkel hat dem Schmiedehandwerk sogar ein ganzes Gedicht gewidmet. Auch das war Inspiration für mich.
The first, you know, inspiration coming from the poetry. My uncle poetry.
Der Schmied als Metapher für die Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit der Roma, so will es die Künstlerin verstanden wissen. Unter dem Dach der Schmiede funkeln die Sterne als Zeichen der Freiheit und Hoffnung. Eine Arbeit, wie sie typisch ist für Małgorzata Mirgatas. In Alltagsszenen spiegelt sie die Geschichte, Mythologie und Lebenswelt der Roma auf großen Flickenteppichen, die sie selbst zusammen mit Familie und Freundinnen näht.
For beginning I use only the thread and the sew and I sew it by hand.
Anfangs habe ich noch alles mit der Hand genäht, aber mittlerweile benutzen wir eine professionelle Nähmaschine. Bei den Arbeiten für diese Ausstellung haben mir meine Tante und zwei Freundinnen geholfen. Das meiste ist in meinem Garten entstanden, erzählt sie.
In our garden.
Man kann sich in Mirgatas Stoffcollagen wie in Wimmelbildern verlieren und entdeckt dann zum Beispiel große Rosenblätter, die an einem Baum hängen, mehrere Monde, die am Himmel leuchten, einen Mann, der Sterne auf dem Körper trägt, oder ein Haus mit Fahnen als Dachstruktur. Die fantasievollen Bildwelten sind aus alten Kleidungsstücken, aus Vorhängen, Bettlaken oder Stoffresten zusammengepflegt. Stoffe, die die Menschen aus Mirgatas Heimat getragen und verwendet haben und die sie in einem kleinen Depot sammelt und recycelt. Dazu kommen Gegenstände wie Schmuck, Wollknäuel oder Spielkarten, die die Künstlerin direkt auf der Leinwand befestigt. So gewinnen die Darstellungen an Plastizität und Wirklichkeit. Das ist der Stoff, aus dem das echte Leben ist, meint Thomas Trummer, der Direktor des Kunsthaus Bregenz.
Man sieht häusliche Szenen, man sieht Landschaften, kleine Gebäude und vor allem Menschen. Es geht um Gemeinschaft, vor allem um Familie, Freunde. Die Mutter, die Schwester, Onkel, Tante, Großeltern, alle diese Menschen spielen eine sehr, sehr große Rolle als Referenz, als Bezugspunkt, aber auch als eine Art Geschichtsschreibung, wo das Persönliche auch politisch gedacht wird.
Denn Małgorzata Mirgatas versteht sich auch als Aktivistin. Als Angehörige der größten und am stärksten unterdrückten Minderheit in Europa nutzt sie ihre Kunst, um für mehr Sichtbarkeit, für Gleichberechtigung und Toleranz ihrer Gemeinschaft einzutreten und gegen Ausgrenzung, Vorurteile und jahrhundertelange Verfolgung und Stigmatisierung.
Und wie gehe ich jetzt damit um? Ich glaube, das ist die Hauptfrage. Wie gehe ich damit um, wenn ich selber dieser Gruppe angehöre? Und Małgorzata Mirgatas nennt das Reappropriation, also eine erneuerliche Aneignung.
Was längst eine gängige Praxis in der Kunst geworden ist, teilweise ein überstrapazierter Begriff, bekommt bei Małgorzata Mirgatas eine spielerische, fröhliche und optimistische Note. Genau das macht ihre Kunst so besonders und anziehend. Neben den Textilarbeiten sind in Bregenz auch lebensgroße Wachskohleskulpturen zu sehen. Wächter und Bären, wichtige Wesen in ihrer Heimat. Indem die Künstlerin das Leben und die Umwelt ihrer Mitmenschen und Vorfahren erfahrbar und spürbar macht, gibt sie ihnen ihre Würde zurück und bemächtigt sich der eigenen Identität. Ihre Bilder sind Zauber und Hoffnung zugleich und damit genau das, was eine entzauberte, zunehmend hoffnungslose Welt so dringend braucht.
Zu sehen bis Ende September im Kunsthaus Bregenz. Der Theatermacher Sebastian Nübling hat schon mal Schauspielensembles in Basel und Berlin durch die Stadt gejagt, während das Publikum diese abendliche Tour de Force als Live-Film im Theater miterlebt. Dämonen hieß diese Produktion. Heute Abend ging es wohl auf ähnliche Weise weiter. Ausgangspunkt war das Schauspielhaus Basel. Und was dann passiert ist, hat Michael Lages bei der Uraufführung miterlebt. Guten Abend, Herr Lages.
Hallo, guten Abend.
Ode an die gewaltbereite Jugend ist der Titel dieser Produktion. Auf was für einen Parcours schickt Sebastian Nübling das Ensemble diesmal?
Es sind 6 Ensemblemitglieder, 3 Frauen, 3 Männer. Und die sind auf jeweils einem eigenen Weg durch die Stadt. Sie haben eine sozusagen Selfie-Kamera dabei, mit der sie sich selber auf dem Weg filmen können. Und dieses Bild wird jeweils ins Theater übertragen, auf eine Breitwandleinwand mit 6 Segmenten. Alle 6 sind immer präsent und ja, sie tun verschiedene Dinge in der Stadt. Sie gehen, eine beispielsweise beklagt, dass man keinen eigenen Raum mehr hat, und mit einem Sprühfarbe malt sie immer auf den Fußboden, aufs Trottoir, auf die Straße, lila Kreise, stellt sich rein und sagt jetzt, das ist mein Raum. Eine andere teilt mit, dass sie sich eigentlich nirgends mehr in der Stadt wirklich wohlfühle und zieht sich auf eine Schutthalde nicht weit vom Industriegebiet von Basel zurück und richtet sich da sozusagen vorsichtshalber ein eigenes Grab aus Steinen auf. Sie sind alle sozusagen auf eigenen Wegen, eigen und immer verloren in der großen Stadt. Also Basel ist nicht so groß, aber sie empfinden diese Stadt als Gefängnis, aus dem sie keinen Ausflucht mehr finden.
Im Titel ist die Rede von der gewaltbereiten Jugend. Die hat Gründe für ihre Wut, wie man in diesem Ausschnitt hören kann.
Also it's all gone, hä? Huh? It's all fugazi, fugazi, it's a woozy, it's a wazi, it's fairy dust, it's all back, ja? Genau so. Wie das autonome Jugendzentrum an der Hochstrasse, das autonome Jugendzentrum am Clara Grabe, Besetzung bei Augusta Raurica gegen Atomkraftwerk, weg. Ja? Alles weg. Der Abbruchwille für junge Kunst, weg. Katakombe beim Totentanz, weg. Kinderspitalbesetzung, weg. Podium, weg. Monkey Bar, weg. Ja? Schwarze Erle, weg. Das Lokal auf dem Ente-Areal, weg. Der Wagenplatz auf dem Ente-Areal, weg. Das ganze Ente-Areal, weg. Das ist alles weg.
Alle einstigen Treffpunkte der Basler Jugend sind weg, weg, nicht mehr da. So verstehe ich diesen Ausschnitt.
Ja, ja.
Herr Lages, zeigt denn Sebastian Nübling Verständnis für die gewaltbereite Jugend?
Naja, also das mit der gewaltbereiten Jugend finde ich ein bisschen arg spekulativ an diesem Abend. Diese 6 Leute, die da rumziehen, beklagen jeweils bestimmte Zustände in der Gesellschaft und sie tun das sicher sehr zu Recht. Insofern Verständnis ja. Aber dass da irgendjemand Gewaltbereitschaft zeigen würde, das kann man nun wirklich 2 Stunden lang eigentlich überhaupt nicht sehen. Das Einzige, was sie tun, alle 6, ich habe mich übrigens geirrt, 4 Frauen, 2 Männer, sie von diesem künstlichen Grab, was die eine auf der Müllhalde aufgeschichtet hat, nehmen sie sich alle Steine mit. Und in der letzten Sequenz werden sie mit einem Auto des Theaters Basel vors Rathaus gefahren und zeigen diese Steine demonstrativ dem Rathaus, als würden sie demnächst damit beginnen zu werfen. Das ist aber das Maximum an Gewalt, was an diesem Abend vorhanden ist, an Gewaltbereitschaft. Ich finde den Abend sozusagen in der Struktur dessen, was die Figuren erzählen und wie sie es erzählen und wie sie es uns in den Theaterraum hineinvermitteln, finde ich sehr überzeugend. Das Adjektiv gewaltbereit finde ich absolut unangemessen. Und es ist auch eigentlich gar nicht nötig. Mhm. Denn wir folgen den Figuren auf ganz selbstverständliche Art und Weise in ihrer eigenen Verzweiflung. Eine behauptet die ganze Zeit, sie sei verabredet mit jemandem, weiß aber nicht wo. Und versucht auf dem Weg durch die Stadt jetzt ja nicht rauszufinden, wo dieser Mensch, den sie treffen soll, womöglich sein könnte. Mit Gewaltbereitschaft hat das wirklich gar nichts zu tun. Und es gilt eigentlich generell für die 6 Figuren. Sehr sympathisch, sehr verloren, sehr traurig in dieser modernen Welt, aber gewaltbereit, keine Spur.
In der Ankündigung heißt es, das Schauspielhaus werde für die nächsten 2 Wochen zur Arena offener Auseinandersetzungen im sogenannten Social Fight Club. Ist jetzt das so eine Art Festival, was sich da anschließt?
Ja, das ist zum Spielzeitende hin eine Themensetzung, ein Themenschwerpunkt, den man gerne Festival nennen kann. Es kommen übrigens auch die Dämonen, von denen wir zu Anfang gesprochen haben, kommen wieder zurück, sind noch 2-mal zu sehen. Und in Gesprächen und in Workshops werden tatsächlich deutlich klarer Problemfelder der Gesellschaft angesprochen, in denen Gewalt eine Rolle spielt. Also bei der Gewalt von Männern Frauen gegenüber, bei der Gewalt unter Kindern, bei der Gewalt gegenüber Ausländern und Zugereisten in jeder Form. Also das ist sozusagen dann auf der Workshop- und auf der Diskussionsebene ist das Theater Basel, glaube ich, mit dieser Entscheidung für einen Schwerpunkt, der Gewalt ins Zentrum stellt und den schönen Begriff Mustermesse dafür erfunden hat, was in Basel, das eine Messe hat, ja sehr schön ist. Aber da ist sicher die Dramaturgie und die Leitung des Hauses auf dem sehr richtigen Wege. Aber sozusagen, wie sie uns jetzt gerade sozusagen versucht zu ködern mit einem Abend, der die gewaltbereite Jugend hochleben lässt, angeblich, das finde ich doch stark übertrieben. Ich würde den Abend gerne wirklich ohne diese Gewaltbereitschaft sehr gut finden. Sozusagen die Zugabe halte ich für sehr spekulativ.
Oder an die gewaltbereite Jugend, so ist der Titel noch Sebastian Nüblings neuer Live-Film am Schauspielhaus Basel für Fazit rezensiert von Michael Lages. Danke und schönen Restabend.
Dankeschön ebenfalls.
Der chinesische Dokumentarfilmer Wang Bing zeigt seine meist viele Stunden dauernden Arbeiten auf den wichtigsten Festivals in Europa, den USA und Kanada. Er arbeitet konsequent außerhalb der staatlichen Filmindustrie, lebt inzwischen in Paris. Wang Bings Filme folgen keinem Drehbuch, sondern einzig und allein der Arbeit, dem Alltag, dem Leben seiner Protagonisten.
Mich interessiert das Alltagsleben dieser ganz normalen Menschen und ich möchte einfach nicht das wiederholen, was in den Medien eh schon geschrieben steht. Normalerweise gibt man diesen Menschen nicht das Recht, sich zu äußern. Sie sind irgendwie stumm, sie haben keine Stimme. Und mit meiner Kamera gebe ich ihnen eigentlich die Chance, dass sie sich endlich auch mal äußern dürfen.
Vor 8 Jahren hatte Wang Bing auf der Documenta einen großen Auftritt und in diesem Jahr präsentiert der Düsseldorfer Kunstverein in 2 Teilen Wang Bings radikales Werk. An diesem Wochenende beginnt Teil 2, kuratiert von Kunstvereinsdirektorin Katrin Bentele. Schönen guten Abend, Frau Bentele.
Guten Abend.
Lassen Sie uns zunächst über die Fotografien sprechen, die Teil der Ausstellung sind. Bilder, die Wang Bing während der Entstehung seines 9-stündigen Debütfilms gemacht hat, West of the Tracks. Es geht um den Niedergang der Schwerindustrie im Nordosten Chinas. Von 1994 an hat er 8 Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Was für Menschen begegnen wir auf diesen Fotografien?
Wir sehen hier unterschiedliche ArbeiterInnen, Fabrikarbeiterinnen in diesem sehr großen Schwerindustriebezirk. Zum Beispiel sehen wir ArbeiterInnen in einem Schmelzwerk, einer Kabelfabrik oder auch in einer Metallfabrik. Und man sieht zum Beispiel auch Equipment, was sie benutzen. Das ist teilweise sehr, sehr alt und entspricht auch nicht mehr quasi den damaligen Sicherheitsstandards. Das ist überhaupt ein Zustand von großer Prekarität, den man sieht, in dem sie arbeiten. Und man sieht auch immer wieder so eine Knappheit an Rohstoffen, die dann entstanden ist im Zuge eben dieser ökonomischen Transformation Chinas, die dann in den 80er Jahren mit der partiellen Integration von freier Marktwirtschaft eben ganze Wirtschaftszweige und auch menschliche Existenzen obsolet hat werden lassen.
Wang Bings Bilder, die bringen einem die Menschen und ihre Umgebung ja meist sehr, sehr physisch nah. Wie ist das in diesen Arbeiten?
Also bei West of the Tracks sieht man eigentlich immer die Menschen, wie sie in ihren Umgebungen, also in diesen Räumen, in Arbeitersiedlungen, in Wohnungen, die kurz vorm Abriss oder vor der Zwangsräumung stehen. Und sozusagen das Verhältnis von Mensch und Architektur, Mensch und Umgebung spielt auch da eine große Rolle und auch die Physis dieser Umgebung. Also man sieht eben wirklich auch so diese ganzen Kupfertöpfe in den Schmelzwerken, mit denen sie arbeiten. Diese Substanz, das Substanzielle, auch dieses physische, körperliche, das kommt in den Fotografien auch immer wieder zur Geltung.
Zu diesen Fotografien zeigen Sie 2 weitere große Filmarbeiten von Wang Bing, in denen geht es um Erinnerung, um Oral History. Im Mittelpunkt, wenn man so sagen kann, stehen hier intellektuelle Arbeiter. In seinem jüngsten Film Man in Black ist das der chinesische Komponist und Dissident Xilin Wang. ein Mann von Mitte 80, der Verfolgung erlebt hat, Verbannung und Folter überlebt hat. Wang Bing filmt ihn nackt im leeren Pariser Théâtre des Bouffes. Worin besteht die Wucht dieses Films?
Das ist ein sehr eindringliches Porträt des Lebens und Denkens und Schaffens von Qilin Wang. Und zwar unterscheidet sich dieser Film auch ganz stark von vielleicht der bisherigen Sprache, die Wang Bing als Filmemacher auch auszeichnet, wo er sehr eine rigide Haltung als beobachtender Dokumentarfilmemacher einnimmt. Das ist ein Film, der viel theatraler und dramatischer inszeniert ist. Er hat hierfür eben diese Kulisse gewählt des historischen Théâtre des Bouffes du Nord und benutzt auch immer wieder Symphonien von Qilin Wang, die den Film überlagern oder übertönen. Der Film ist so ein sehr intensives, dramatisches Spiel, auch mit Licht und Schatten und Musik. Und es wechselt sich ab mit Szenen, wo Qilin Wang in so einem sehr freien, intuitiven Zugang über seine Vergangenheit, über die schmerzliche Vergangenheit, über die erlebte Gewalt und Verfolgung, also wo er sich diesen Erinnerungen annähert. Und in diesem sich Erinnern werden Gefühle offenbar wie Schmerz, Wut oder Trauer. Man spürt auch, dass eine große Wut da ist. Er war zu Beginn auch ein starker Vertreter wohl der kommunistischen Ideale und fühlte sich danach auch davon verraten. Er spricht auch immer wieder von diesem großen Verrat dieser revolutionären Gedanken, die im Beginn drin gesteckt haben.
Warum filmt Wang Bing ihn nackt?
Er hat an einer Stelle mal gesagt in einem Interview, dass die Nacktheit oder der Körper immer der erste Ort ist, wo sich staatliche Gewalt auch oft niederschlägt oder dass man eben oft versucht, Kontrolle über den Körper auszuüben. Und zum anderen würde ich sagen, vermittelt Nacktheit hier auch diese Dringlichkeit des Films, etwas sichtbar zu machen, was unsichtbar blieb, was in Vergessenheit geraten ist, was sozusagen verdrängt worden ist. Also diese wortwörtliche Entblößung auch in einem übertragenen Sinn.
Aber man sieht dann auch tatsächlich Spuren der Folter, ja?
Das sieht man auch, ja. Also da sieht man auch wieder dieses verkörperte Filmemachen. Also die Kamera tastet immer wieder sehr behutsam und langsam den Körper ab und lässt dadurch eben auch Spuren von Gewalt sichtbar werden auf der Haut.
Außerdem zeigen Sie im Düsseldorfer Kunstverein den Porträtfilm Beauty Lives in Freedom. Über 5 Stunden lang kreist Wang Bing darin um das Leben und Werk des chinesischen Wissenschaftlers, Philosophen, Lyrikers und Künstlers Gao Ertai. Auch er ist ein alter Mann, wird in diesem Jahr 90 Jahre alt. Welche Seite von Wang Bing zeigt diese Arbeit?
Das ist eine Arbeit, die mit einer statischen Kamera die meiste Zeit gefilmt wurde. Das heißt, wir verfolgen Gao Ertai über mehrere Stunden hinweg, wie er sich in seinem jetzigen Wohnort in Las Vegas eben auch erinnert, also an seine ganze Biografie eigentlich, seit er Kind war, seit den 30er Jahren. Und wie er eben auch aufgrund des Vorwurfs, Rechtsabweichler zu sein, sogenannter Rightist oder Konterrevolutionär zu sein, in ein Arbeitslager zur Umerziehung verbannt wurde. Oft sind die Menschen ja ganz an entlegene Gebiete Chinas gebracht worden. Er war zum Beispiel in diesem bekannten Arbeitslager Jiangwangju in die Wüste Gobi ist er deportiert worden.
The weight of the invisible, das Gewicht des Unsichtbaren, so haben Sie Ihre Wang Bing-Retrospektive in Düsseldorf überschrieben. Und damit ist wahrscheinlich auch das politische Gewicht gemeint, das in diesen poetischen Arbeiten steckt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch eine Reflexion über das Ausmaß und das Gewicht dessen, was eben historisch vergessen und unsichtbar gemacht wird oder wurde und was Wang Bing immer wieder an die Oberfläche holt. Auch den stillen Schmerz, der immer wieder angedeutet ist in seinen Filmen und vielleicht auch diese Unsichtbarkeit, die auch in Filmtiteln, in seinen eigenen Filmtiteln wie Traces oder Dead Souls anklingen und das Gefühl, was man auch hat, wenn man seine Filme anschaut, dass eben die Erfahrungen natürlich sehr viel tiefer gehen als das oder die Narben als das, was man an der Oberfläche sieht.
Fotografien und Filme des chinesischen Filmemachers Wang Bing im Düsseldorfer Kunstverein, dort zu sehen bis zum 24. August, kuratiert von Katrin Bentele. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Bentele.
Ich danke Ihnen auch, Frau Bürger.
Auch die gedruckten Feuilletons dieser Woche hatten viel Stoff. Das zeigt Klaus Pokatzki im Wochenrückblick der Kulturpresseschau.
Den Vergleich mit Goethe oder Kafka muss Thomas Mann wahrlich nicht scheuen, würdigte die Wochenzeitung Der Freitag unseren Chefliteraten, der Generationen im Deutschunterricht unterhalten oder gelangweilt, belehrt oder gequält hat, oder von allem ein bisschen. Er ist der bekehrte Deutsche, der sauber blieb, erinnerte Leander F. Badura an den einstigen Anhänger des Wilhelminischen Kaiserreiches, der sich erst zum überzeugten Demokraten und dann zum strammsten Nazi-Gegner in der amerikanischen Immigration entwickelte. Thomas Mann hat sich zum ideellen Übervater der Republik gemausert, zum Nationaldichter des geläuterten Deutschlands. Und was würde der US-Bürger Thomas Mann zu seinem heutigen Präsidenten sagen? Zum Wesen der Macht Donald Trumps gehört es, dass er sagen kann, was er will, lasen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Selbst wenn er bald behauptete, unsere Welt sei eine Scheibe, die auf den Schultern von 4 Elefanten ruht, die wiederum auf dem Rücken einer Sternenschildkröte durch den Weltraum getragen werden, schrieb Axel Weidemann, werden sich genug Menschen finden, die das fanatisch beglaubigen. Und Thomas Mann würde mindestens einen Roman daraus machen. Kurt Kister kam in der Süddeutschen Zeitung bei Donald Trump zu dem Schluss, dass es ungefähr so ist wie mit einem Dreijährigen. Ist der guter Laune, hat er mit Appetit gegessen und spricht man dann freundlich mit ihm, wird's ein netter Nachmittag und er zeigt dem Besuch vielleicht sogar die Spielsachen. Doch wehe, wenn er anders drauf ist. Was hätte Thomas Mann nur daraus gemacht? Er hatte ein enormes Talent der präzisen Beschreibung und viel Sinn für Komik. Seine Figuren sind lebendig und glaubhaft, sagte der Mann-Biograf Tilman Lahm im Interview mit der Frankfurter Rundschau. Auf das heutige Deutschland, das ihn feiert und sich zugleich bürgerlicher Kälte zuwendet, hätte er sicher mit Skepsis geblickt, so Leander F. Badura im Freitag. Im heutigen Deutschland setzt sich dafür aber der zuständige Bundespolitiker für bürgerliche Wärme in der Kultur ein, nämlich für ein Bürgertum, das in seiner Breite dafür sorgt, dass unsere Theater voll, unsere Museen bestens frequentiert und unsere Konzerthallen gut gefüllt sind, wie Wolfram Weimer in einem Gastbeitrag der Süddeutschen schrieb, der neue Staatsminister für Kultur und Medien. Es ist eine kulturaffine Klientel, die sich keineswegs auf Tradiertes beschränkt, sondern offen für Neues ist, für Experimente, selbst für Gewöhnungsbedürftiges wie Sadomaso-Exzesse auf Theaterbühnen. Man urteilt nicht ab, man bildet sich ein eigenes Urteil. Das ist ein großer Unterschied. Das Aburteilen aber wirft der einstige Verleger den politischen Rändern vor. Sowohl linke als auch rechte Eiferer trauen weder der Freiheit der Kultur noch der Kompetenz des Bürgers, sich in aller Freiheit ein eigenes Urteil zu bilden. Und die freiheitsfeindliche Übergriffigkeit der Linken hat in der Cancel Culture ihr aggressives Gesicht. Jüngstes Beispiel ist die Verbannung einer Venusbronze aus einer Berliner Behörde. Der Vorwurf Frauenfeindlichkeit. Wolfram Weimer machte dabei wenig Unterschiede zwischen der sogenannten Cancel Culture und dem, was Donald Trump im Moment etwa mit seinen Attacken auf amerikanische Museen treibt. Er schmeißt alles in einen Topf, hieß es in der Tageszeitung Taz. Über das Ungleichgewicht der jeweiligen Machtverhältnisse kein Gedanke, meinte Dirk Knipphals. Und der Spiegel übte professionelle Kritik am früheren Journalisten Wolfram Weimer. Dabei wurde die Venus mitnichten verbannt, sondern ans Leipziger Grassi-Museum weitergereicht, das sie überhaupt erst einer größeren Öffentlichkeit zugänglich macht. Diese Pointe fehlt im Gastbeitrag, klärte uns Ulrike Knöfel auf. unser Europa und seine Aufklärung leuchten zu lassen, war das Anliegen des Kulturstaatsministers. Denn auch in Washington, Delhi, Peking und Moskau schauen viele genau darauf wie auf ein Licht der Hoffnung. Und das klingt dann ja schon wieder hoffnungsfroh, das geläuterte Deutschland des Thomas Mann als Kämpfer für alte westliche Werte. Der Westen verliert seine geopolitische Vorrangstellung, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. In seinen Gesellschaften bekennen sich viele nicht mehr zur liberalen Demokratie. Was die menschliche Selbstbestimmung ausmacht, wird angesichts künstlicher Intelligenz und biotechnischer Manipulationsmöglichkeiten unklarer, warnt Marc Simons. Positiver wurde das in der Wochenzeitung Die Zeit gesehen. Der Westen ist nicht zerbrochen. Er ist nur flüchtiger, irisierender, augenblicklicher geworden, meinte Peter Neumann. Nachdem das Projekt eines hegemonialen Westens gescheitert ist, wäre es nicht das Schlechteste, diesen Fehler nicht noch einmal zu begehen. Für Abgesänge bleibt auch später noch Zeit. Da kommen wir noch einmal zu unserem Geburtstagskind. Wir alle sind Wunder der Natur, fähig zu tiefsten Empfindungen und Erkenntnissen und zugleich hinfällig und lächerlich, schrieb der Literat Matthias Lohre im Spiegel. Was Mann, der am 6. Juni 150 Jahre alt geworden wäre, diesen quälenden Zwiespalt ertragen ließ, war der Humor.
Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger und morgen wieder für Sie da. Auf ein schönes Pfingstwochenende.